Ich begrüße euch erstmal hier alle. Toll, dass es so voll ist. Neben mir sitzt Ellen Tschernikau, das ist die Mutter von Ronald M. Tschernikau. Wir haben ja erst vor kurzem den Tag der Deutschen Einheit eingebimmelt, geläutet, getutet. Und da passt das ja gut, dass wir hier einen Kontrapunkt setzen, dadurch, dass wir uns befassen mit Ronald M. Tschernikau. Er ist mit 6 Jahren von der DDR nach Westdeutschland, also in die BRD, geflohen mit seiner Mutter und ist dann aber 1986 gegen alle Ströme, weil alles ging ja immer nach Westen, ist er dann 1986 in den Osten gegangen. Und das ist natürlich ein Affront gegen die ganzen politischen Behauptungen gewesen, also DDR ist unerträglich, eine Diktatur und so weiter, aber da können wir uns nachher ja nochmal drüber äußern. Tschernikau ist im Alter von 31 Jahren gestorben, das war 1991, deshalb kann er jetzt hier nicht sitzen und uns selber sagen, wie seine Sicht auf DDR aussieht. Aber dafür ist ja seine Mutter hier und sie wird aus dem Buch Die Tage in L vorlesen. Das sind viele Fragmente, die aus unterschiedlicher Sicht und auf unterschiedlichen Aspekten einen Wert legen. Und anschließend können wir uns dann nochmal darüber auseinandersetzen, über seine Sicht, wie wir das sehen, auch über unsere Sicht eventuell und auch auseinandersetzen über die real existierenden Menschen, denen er nämlich eine große Bedeutung in seinen Texten beigemessen hat. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ich werde jetzt kurz nochmal kurz die Biografie von Ronald M. Tschernikau darstellen und auf seine wichtigsten Werke ganz kurz eingehen. Genau, wie gesagt, er wurde 1960 in Magdeburg geboren. Sein Vater ist kurze Zeit später in die BRD geflüchtet und er lebte bis 1966 in der DDR. Dann ist er zusammen mit seiner Mutter in die BRD geflüchtet und zwar in einem Kofferraum eines Diplomatenautos. Man muss aber betonen, dass seine Mutter die DDR nicht aus politischen Gründen verlassen hat, sondern eben aus Liebe zu dem Vater von Ronald. Allerdings stellte sich dann raus, als sie dann in der BRD angekommen sind, dass der Vater von Ronald längst eine andere Familie hatte und dass er obendrein auch noch ein Nazi war. Sie konnten allerdings ja nicht wieder zurück in die DDR und so wuchs Ronald dann in Lehrte bei Hannover auf. Und politisierte sich schon recht früh, also er ging in die SDAJ und dann mit 16 auch in die DKP. Ja. Und er schrieb auch schon noch vor seinem Abitur sein erstes Werk, und zwar die Kleinstadtnovelle. Das ist eine stark autobiografisch gefärbte Erzählung, die von einem schwulen Gymnasiasten handelt, der in der westdeutschen Provinz aufwächst. Und das Buch wurde im Rotbuchverlag veröffentlicht und wurde zu einem sehr großen Erfolg. Und wie alle anderen seiner Texte ist es in konsequenter Kleinschreibung verfasst worden. Dann zieht er 1980 nach West-Berlin. Dort wird er Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins, der SEW, und studiert an der FU Berlin Germanistik, Philosophie und Psychologie. Allerdings ist es so, dass nach dem großen Erfolg der Kleinstadtnovelle zunächst sehr lange weitere Veröffentlichungen ausbleiben. Er stellt 1981 sein zweites Buch fertig, das heißt Die heftige Variante des Lockerseins, und findet dafür allerdings keinen Verlag. Also auch der Rotbuchverlag lehnt das Werk ab. Und er veröffentlicht es dann schließlich im Selbstverlag, 1000 Exemplare. Seinen Lebensunterhalt verdient er während dieser Zeit mit Babysitten und Satzarbeiten. Und er veröffentlicht aber auch Gedichte und Rezensionen in der Deutschen Volkszeitung, DVZ, das ist eine DKP-nahe Zeitung. 1982 stellt er innerhalb von nur 10 Tagen sein drittes Werk fertig. Das heißt, also der kurze Titel ist so schön und der lange Titel heißt Und als der Prinz mit dem Kutscher tanzte, waren sie so schön, dass der ganze Hof in Ohnmacht fiel. Das ist war ursprünglich als Film geplant, also eine Filmerzählung. Und das Werk handelt von 4 Männern und ihren Liebesbeziehungen. Und ein wichtiges Thema dieses Textes ist auch, dass Liebe sich nicht auf eine einzige Person beschränken muss. Außerdem, also die Handlung spielt 1982 und in dieser Erzählung kommt auch die politische Arbeit der SEW drin vor. Also es kommen Demonstrationen vor und auch Unterschriftensammlungen für den Krefelder Appell damals. Es gab dann den Plan, diese Erzählung zu veröffentlichen im Rowohlt Verlag. Das ist allerdings dann daran gescheitert, dass die Person, die da sollten so Illustrationen mit reinkommen und die wurden dann nie fertiggestellt, deswegen ist dann der Vertrag geplatzt. Das Buch selber wurde dann 2012 im Verbrecher Verlag veröffentlicht. Er hatte lange Interviews geführt mit seiner Mutter und hat dieses Material 1983 zu einem Werk verarbeitet, das heißt Irene Binz. Und davon gibt es zwei Versionen. Eine Version ist in Blankversen. Das ist ein reimloser, fünfhebiger, jambischer Vers. Und dann gibt es noch eine. Klar. Und dann gibt es noch eine Prosa-Version. Und der Name, also der Titel Irene Binz, kommt von einer befreundeten Ostberliner Professorin, und zwar Irene Dönning, die in der Binzstraße wohnte. Und er möchte das Werk auch gerne dann in der DDR veröffentlichen, das scheitert aber auch. Also die Verlage Der Morgen und auch der Verlag Neues Leben lehnen das Werk ab. Vermutlich deshalb, weil eben Republikflucht da ein Thema ist und das den DDR-Verlagen zu heikel ist. Das Werk, also Irene Binz, Befragung, ist dann 2010 im Rotbuch Verlag erschienen. Ronald Schernicker begeisterte sich auch für Schlager und er schrieb für die Schlagersängerin Marianne Rosenberg den Song Amerika über Ronald Reagan. Dieses Lied ist Teil des Albums Spiegelbilder von 1984 und der Hintergrund ist, Ronald Reagan hatte 1982 Westberlin besucht und es gab gegen seinen Besuch massive Demonstrationen mit Straßenschlachten am Winterfeldplatz und am Neuendorfplatz. Und Marianne Rosenberg wohnte dort in der Gegend und hat ganz vielen Demonstrierenden geholfen, indem sie die in ihr Haus reingelassen hat. Zu der Zeit hat Ronald sich vorgenommen, dass er in die DDR gehen will und er hat vor, am Literaturinstitut in Leipzig zu studieren. Und dazu braucht er aber eine Delegierung von der SEW. Und die ist zunächst dagegen, weil die SEW sagt, dass Kommunisten eher in der BRD benötigt werden und eben nicht in der DDR. Und erst sieht es so aus, als würde es nicht so gut klappen. Dann versucht er schon 1985, die Staatsbürgerschaft der DDR zu beantragen, um dann eben doch das Studium sich zu ermöglichen in Leipzig. Und dann 1986 klappt es dann aber doch und die SEW delegiert ihn dann an das Institut für Literatur Johannes R. Becher in Leipzig. Und dort ist er dann ab September 1986. Er war der erste und einzige Westdeutsche, der an diesem Institut studierte. Und hinzu kam, dass das möglich wurde, war auch ein Kulturabkommen zwischen der DDR und der BRD 1986. 1987, da war er zwar in Leipzig, aber er konnte ja auch immer nach Westberlin reisen, da wurde sein Theaterstück Die Schönheit vom Tundenensemble Ladies Night im Schwutz uraufgeführt. Dazu kann man noch sagen, es gibt ja jetzt gerade so ein Theaterstück am Deutschen Theater, das heißt Die Schönheit von Ostberlin. Da ist auch ein Teil, also dieses Stück, Die Schönheit kommt darin auch vor. Also ist ganz empfehlenswert und es gibt auch noch ein, es kommt jetzt auch nochmal am 21. Oktober, falls dann noch jemand hingehen möchte. Dann hat er ja die Tage in L, wie gesagt, verfasst. Der Titel ist Die Tage in L, darüber, dass die DDR und die BRD sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer Literatur. Das wurde 1989 veröffentlicht im Konkret Literaturverlag. Und die Tage in L waren ein Teil seiner essayistischen Abschlussarbeit, die er 1988 bei dem Institut eingereicht hat. Und in diesem Text verarbeitet er eben seine Erfahrungen dieses Studiums in Leipzig von 1986 bis 1989. Und darin kommt eine Doppelperspektive zum Ausdruck. Zum einen eben er als westdeutscher Kommunist, seinen Blick auf die DDR und zum anderen wiederum er als DDR-Student und seine Sichtweise auf die BRD. Auch die Tage in L konnten in der DDR nicht veröffentlicht werden. Da hat dann auch der Aufbauverlag abgelehnt. Und ja, ein Grund ist vermutlich eben auch, weil in die Tage in L eben auch Kritik an der DDR geäußert wird und das dann nicht möglich war. Und auch die Kleinstadtnovelle hat er dann auch noch DDR-Verlagen angeboten und wurde auch alles abgelehnt. Sowohl vom Verlag Volk und Welt als auch vom Verlag Neues Leben. Da gab es dann Kritik, das sei zu salopp oder literarisch nicht überzeugend. Dann wurde er am 1. September Staatsbürger der DDR und lebte dann in Berlin-Hellersdorf und arbeitete als Hörspieldramaturg beim Henschel Verlag. Und im März 1990 hielt er dann seine vielbeachtete Rede auf dem Schriftstellerkongress der DDR. Er starb am 20. Oktober 1991 an den Folgen von AIDS. Und in der Zeit, also noch bis zu seinem Tod, also 8 Jahre lang hat er an seinem großen Werk Legende geschrieben. Und das hat er noch in den 2 Wochen vor seinem Tod fertiggestellt und auch das Manuskript an Verlage geschickt. Es wurde dann aber erst 1999 veröffentlicht und es war auch nicht ganz einfach. Es gab dann einen Verlag aus Dresden, der Verlag D.D.P. Goldenbogen. Und der hat dann so ein Vorabverkaufsverfahren eingeleitet, das 500 Exemplare zunächst zu einem höheren Preis von prominenten Personen gekauft worden, um sie dann danach in einer breiteren Auflage zu verkaufen. Und zu diesen Leuten, die eben dieses Vorabverkaufsverfahren mitgemacht haben, gehören Elfriede Jelinek, Peter Hax, Konkret-Herausgeber Kremnitzer und der Politologe Georg Hülbert. Was ich auch noch kurz sagen will, ist eben eine Biografie über Ronald Tschernikau, die Matthias Brings geschrieben hat. Die heißt Der letzte Kommunist. Da auch. Genau, die ist 2009 erschienen und ist eine Mischung aus einer Autobiografie von Brings selbst, einer Biografie und auch Teil Fiktion. Was auch noch gibt, was ganz empfehlenswert ist, ist auch im Verbrecherverlag erschienen, das heißt Königin im Dreck. 2009 erschienen und da sind sehr viele Reportagen, Interviews und Rezensionen von Tschernikau enthalten. So, das war's von mir zu seiner Biografie.
Ja, prima, was du alles da zusammengetragen hast. Schön, ich freue mich, dass ich hier bin. Freue mich wirklich, weil, also einmal so Tschernikau selber wegen, dass er nicht vergessen ist. Ich habe nach seinem Tod Gorki nochmal gelesen und da wird die Mutter zitiert, deren Sohn bei den Partisanen ist und erschossen wird. Und die Mutter sagt dann in ihrer Trauer, seine Lippen sind tot, nicht aber seine Worte. Und das hat mir damals viel Trost gegeben, muss ich sagen, bis heute noch. Weil er ist einfach nicht tot zu kriegen, der Kerl. Und Brecht sagt so was Ähnliches. Solange wir über Menschen reden, die gestorben sind, sind sie gar nicht wirklich tot. Ja? Und ihr kennt das aus eigener Erfahrung, wenn Angehörige, an denen einem viel gelegen ist, wenn man immer wieder an sie denkt, die sind in uns, die sind einfach hier. Und so ist der Tschernikau irgendwie immer dabei. Und ich freue mich, dass ich ihn sozusagen vertreten kann. Man kann den anderen Menschen nie hundertprozentig vertreten. Ich benutze das Wort einfach, weil ich mich eben auch als Mutter freue. Und das ist der zweite Grund, weshalb ich mich freue, dass ich auch hier bin, dass ich einfach so durch euch diese Rückmeldung bekomme, durch euer Interesse, einfach sehe, dass der zwar nur 31 Jahre alt geworden ist, was ja recht unbiologisch ist und ungerecht ist, aber dass er eben einfach weiter lebt und ja, dass er einfach da ist und ihr euch in dem Zusammenhang eben auch, wenn ihr mit euch mit seiner Literatur auseinandersetzt, auch Interesse zeigt an die Zeit der beiden deutschen Staaten. Also wenn ich jetzt so in die Runde gucke, dann weiß ich, dass die meisten von euch diese Zeit selbst nicht erlebt haben. Und die Hälfte lebt überhaupt nur noch, die selber DDR und BRD in etwa beschreiben können und Erinnerungen daran haben. Und davon ist die Hälfte noch nicht mal einverstanden gewesen mit der DDR. Also es gibt nicht mehr allzu viele, die dafür sind, einen neuen Versuch zu wagen. Und ich gehöre zu denen, die sagen, gut, da ist der real existierende Sozialismus hat eine heftige Niederlage erfahren und erlitten. Aber das sagt ja noch lange nicht darüber aus, dass man es nicht nochmal versucht. Und ich gehöre zu denen, die einfach sagen, wir müssen viel aus der Zeit lernen. Wir müssen viel uns einfach überlegen, was ist da blöd gelaufen. Da ist viel Scheiß gelaufen. Aber die Grundidee, eine sozialistische Idee aufzubauen, davon lasse ich nicht los. Und ich kann euch nur raten, hört, ihr könnt ja nur das wissen, was euch erzählt wird. Und kann euch nur raten, genau hinzugucken und nicht nur eine Meinung stehen zu lassen. Denn wenn ihr Pech habt, aus meiner Sicht, dann seid ihr in einem Haus aufgewachsen oder kennt Leute, die also die DDR nur verteufeln. Und das ist natürlich ungünstig und ich hoffe und denke eben auch, deshalb sind so viele hier, dass ihr einfach ein Interesse habt daran, wie war das damals und was können wir tun, damit ein ähnliches Modell, so wie es vielleicht jetzt in Südamerika oder noch auf Havanna, auf Kuba passiert, wie kann man das so machen, dass die Leute bleiben, dass sie nicht mehr weglaufen, wie das früher in der DDR viele gemacht haben, weil sie ihre persönlichen Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen haben, haben sich eben geärgert, dass sie nicht reisen können oder dass es nicht zu allen Zeiten Bananen gab oder weiß der Himmel, was es so für Gründe gibt, die aber eben vergessen haben, das große Ganze zu sehen. Und Ronald war einer derjenigen, die im Kleinen das Große gesehen haben, die also gesagt haben, da ist etwas, was wir verbinden müssen, also dialektisch sehen, die Sachen im Zusammenhang sehen. Warum ist jetzt da irgendein Fehler passiert in der DDR? Wie kommt das? Und ich weiß, dass er eher nach Leipzig ging, als das Kulturabkommen, wie du gesagt hast, dann endlich zwischen den beiden deutschen Staaten abgeschlossen war, er dann endlich rüber konnte, dass er von Anfang an ja wusste, welche privilegierte Stellung er hat. Er war also der Erste im Institut, der also dort studieren durfte als Westberliner. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in den Klassen ihn einige mit Skepsis betrachtet haben, die bestimmt gedacht haben, es ist bestimmt Stasi dahinter oder solche Geschichten. Nachvollziehbar, ist vielleicht auch verständlich. Andere waren neidisch, dass er eine Wohnung bekommen hat, also ein Zimmer bekommen hat mit Heizung. Und andere im Kurs hatten immer noch Ofenheizung. Also an so einem kleinen Ding können sich ja manche hochziehen. Und sie tun ja auch weh im Moment. Das will man ja gar nicht, ich will das ja gar nicht kleinreden. Und Ronald gehörte eben auch zu denen, die gesagt haben, wir müssen gucken, warum ist das so und warum ist es nicht besser? Und lass uns gucken, wie wir das verändern können. Und er wusste eben von Anfang an, dass eine seiner Abschlussarbeiten dieses Buch sein wird. Die Tage in Leipzig, die Tage in L. Weil er den Blick natürlich, weil er einen anderen Blick hatte. Ja, ist ja klar. Er hat vom Westen auf den Osten geguckt. Wir waren oft zu Besuch in der DDR. Wir haben viel dort erlebt, aber doch nicht den Alltag. Und es ist immer noch was anderes, wenn man zu Besuch ist, dann kriegt man natürlich die Sonnenseiten gezeigt, ist ja klar. Und so hat er sich gefreut darauf, den Alltag eben kennenzulernen und hat sich nicht gescheut, in dieser Arbeit negative Sachen aufzuschreiben, aber die es eben, wie du schon gesagt hast, dann verhindert haben, dass das Buch veröffentlicht werden konnte. Leider, leider waren die Auflagen in der DDR tja, ein bisschen sehr streng, um das mal etwas vorsichtig auszudrücken. Man konnte es einfach nicht aushalten, wenn kritisiert wurde. Und das ist etwas, was natürlich abartig ist. Ne? So wie jemand, was gegen den Sozialismus gesagt hat, dann war er gleich der Klassenfeind und so, das geht nicht. Das ist natürlich absurd. Zwei, drei kleine Zusätze zu der Biografie. Ich sage immer, wir sind nicht geflohen, sondern wir sind umgezogen. Es ist natürlich, ich lege Wert darauf, das ist natürlich auch nicht wahr. Umgezogen sind wir ja auch nicht, wir sind illegal weg. Aber wir sind nicht vor dem System geflohen. Ja, Flucht heißt ja, ich renne vor etwas weg, was ich nicht mag. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also ich bin wirklich der Liebe wegen, weil der Vater drüben war und man denkt dann als Mutter, das Kind braucht den Vater und deshalb sind wir da hinge...
Die Mutter braucht den Vater.
Und die Mutter braucht ja auch den Mann und natürlich habe ich den auch geliebt und... Oder was meinst du?
Ja, genau.
Ja, genau, genau.
Genau. Ich möchte ihn nicht vorschieben.
Ja, nee, stimmt, richtig, das will ich eigentlich auch nicht. Vielleicht noch ein Zusatz. Der Nachlass ist jetzt seit einer Woche in der Akademie der Künste. Das ist also wirklich super. Ich freue mich riesig. Der Thomas Keck, sein Lebenspartner, hat jahrelang darum gekämpft. Und jetzt ist er da, kann ordentlich katalogisiert werden. Und dann finden wir vielleicht doch irgendwann mal einen Doktoranden, der Lust hat, seine Disse über Schernikau zu schreiben. Wir hatten schon zwei Anwärter, aber die eine weiß ich gar nicht, warum die zurückgetreten ist. Und die andere hat sich dann doch für Kafka entschieden, obwohl es da schon 100.000 Dissertationen gibt wohl oder Aufsätze. Aber na gut. Und es wird im Verbrecherverlag eine Werkschau herauskommen in 3 bis 4 Bänden. Das sollte jetzt im Herbst losgehen, aber ich fürchte, es wird doch Frühjahr, aber macht ja auch nichts. Dann haben wir über 20 Jahre darauf gewartet und dann kommt es auf ein halbes Jahr auch nicht an. Also da kommt alles inklusive Tagebücher und Zettel und so weiter, wie das in so einer Werkausgabe ist, Werkschau, wird dann veröffentlicht. Und es geht los mit Legende. Legende ist ja schon lange vergriffen. Ja. Die Kleinstadtnovelle ist stark biografisch, würde ich nicht sagen. Denn die Handlung selber ist nicht Schernikau. Also er ist nicht von der Schule geflogen, so wie die Hauptperson in der Kleinstadtnovelle das erleben musste. Die wird entlassen, die geht nach West-Berlin und Ronald hat das Abitur gemacht. Zwar nur mit 3, noch was, weil ihn außer Deutsch kaum was anderes interessiert hat. Aber alle Personen sind zwar verfremdet, aber haben sich wiedererkannt und die kann man auch erkennen, wenn man da an der Schule war oder wenn man da mal gelebt hat. Ihr müsst euch vorstellen, 4 Wochen vom Abitur kommt er in die Klasse und hat so einen Stapel Bücher und legt auf jeden Schülertisch und auch auf den Lehrertisch ein Exemplar Kleinstadtnovelle. 4 Wochen vom Abitur hat er sich das getraut. Ich habe gedacht, die lassen den niemals durchkommen. Aber gut, er hat das Abitur gemacht. So, jetzt lese ich. Ich habe mich auf ungefähr 35, 40 Minuten eingestellt, sodass ihr wisst, irgendwann bin ich dann durch und dann können wir uns gerne unterhalten. Dann könnt ihr Fragen stellen, in welcher Art auch immer. Okay? Gut. Dieses Buch, also ein Kundschafterroman. Schon früher, wenn die Tante im Kindergarten mich allzu direkt fragte, na, was möchtest du denn einmal werden, wenn du groß bist? Dann rief ich so laut ich konnte, Film- und Fernsehliebling. Und wenn dann die leichte Überforderung auf ihrem Gesicht erschien, beugte ich mich vertraulich zu ihr hoch und flüsterte, in Wirklichkeit Spion. Im Jahre 1986, am 22. September, dem Tag des heiligen Mauritius, betrat ich die Deutsche Demokratische Republik. Ich war fast auf den Monat genau 20 Jahre im Westen gewesen. Ich war 26 Jahre alt. Ich schleppte die 3 schwersten Koffer in den Raum, wo die Grenze ist. Die Genossin sah auf mein Papier und sagte, da studieren Sie jetzt also bei uns. Und ich war da. Der Zug nach Leipzig kam aus Binz. Die Leute im Abteil lasen Westbücher. Ich bin's, wollte ich immer rufen. Ein DDR-Bürger, der einen Westberliner spielt, der einen DDR-Bürger spielt. Aber ich hielt mich tapfer zurück. Ich will an der Stelle noch mal hinweisen, es ist keine durchgängige Handlung, es sind lauter kleine Beobachtungen, die kaum Bezug haben zueinander. Ja, also erwartet nicht, dass da jetzt irgendwie so ein Handlungsablauf kommt. Es ist einfach die Sicht BRD auf DDR, DDR auf BRD, BRD auf BRD selber und DDR auf DDR. Also lauter kleine Alltagsbeobachtungen, die er gesammelt hat während der 3 Jahre und die er also aufgeschrieben hat. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen einzigen Satz hervorgebracht. Der Satz ist in einem Maße genial, dass aller Protest zum Gemeckere wird, alle Beschimpfung zum Lob. Es ist der Satz eines Faschisten, der dann nicht mehr als Faschist arbeitete und der dazu gebracht werden sollte, sich zum Faschismus zu äußern. Dieser Mann sprach einen einzigen Satz. Und als er diesen Satz gesprochen hatte, war klar, dass es niemals eine Erwiderung geben würde. Keine Antwort, keine selbe Welt. Der Satz lautete, ich erinnere mich nicht. Ich bin ja dagegen, immer die Dummheiten zu sammeln. Der 10-jährige Flaubert, wie er auf dem Sofa seiner Tante sitzt und die Tante anguckt und denkt, meine Güte, ist die dumm. Das muss ich sofort aufschreiben. Mein Impuls war immer der andere. Das Gelungene, wenn es denn einmal irgendwo aufschien, es nicht zu verlieren. In dem rührenden Bemühen, die Welt zu verstehen, führte in dem Krankenhaus, in dem ich aufwuchs, eine Krankenschwester den Knotentest der Waschmittelfirma Omo durch. Der Knotentest bestand laut Fernsehwerbung darin, in ein beliebiges Kleidungsstück einen Knoten zu würgen und dieses Kleidungsstück dann mit dem Waschmittel Omo zu waschen. Machen Sie den Knotentest. Diese Krankenschwester machte ihn. Es ging nicht. Der Witz an dem Knotentest war, er ging nicht. Das Zeug blieb dreckig unter dem Knoten. In der Kommunistischen Tageszeitung war dann kurz darauf ein Gerichtsurteil nachzulesen. Es hatte jemand diese Waschmittelfirma verklagt. Vorspiegelung falscher Tatsachen oder sowas. Das Urteil lautete, die Klage wird abgewiesen. Denn die Aufforderung, machen Sie den Knotentest, ist Werbung. Und Werbung ist nicht wörtlich zu nehmen. Anders gesagt, egal was aus dem Fernseher rauskommt, es ist alles Literatur. Das Verhältnis der BRD-Bürger zur Welt ist ein literarisches. Es darf unerbittlich alles behauptet werden. Dafür ist nichts davon wahr. Es gibt keine Wahrheit. Ein Genie braucht immer eine Weile, um zu begreifen, dass die anderen das nicht können, was es selber kann. Ich staune jedes Mal neu, wenn ich bemerke, dass jemand kein Kommunist ist. Der Kommunismus liegt so auf der Hand.
Aber vielleicht haben die anderen ja keine Hand.
Allergrößte Bewusstheit bei null Aktivität. Das ist das Merkmal des Spätkapitalismus. Ich brauche den Leuten nicht zu erzählen, ich muss nur noch die Revolution machen. Die Leute werden mitmachen, das weiß ich. Sie warten doch nur darauf. 100.000 Mal mehr als die Erfindung des Computers bewundere ich die des Strickens. Ein Computer stützt sich auf die riesigen Erfahrungen der Vorangegangenen. Aber dass man einem Schaf die Haare abmachen kann, sie zu Fäden knirpseln und mit zwei Holzstöckchen zu einem Gebilde weben kann, das wärmt, das finde ich unendlich faszinierend. Und ganz auf dieselbe Weise bewundere ich mich selber, der ich Tag aus, Tag ein den Kommunismus in West-Berlin einzuführen versuche. Auf das Unerklärlichste niemals entmutigt, durch keinerlei Wirklichkeit überzeugt. Meine 200 Jahre alte Nachbarin in Leipzig klingelt. Ich soll ihren Fernseher neu einstellen. Sie hat alle Knöpfe verdreht. Und in einer Viertelstunde fängt doch die Schwarzwaldklinik an. Das ist das, was heute die Arztserien sind. Ich hocke mich vor den Apparat. Ich drehe, es erscheinen die Westnachrichten. Politiker sprechen, Bilder erscheinen von unvorstellbaren Katastrophen. Grundsatzurteile über den Stillstand, widersprechen Politiker. Und meine 200 Jahre alte Nachbarin legt ihre Hand auf meinen Arm und flüstert, alles Verrückte. Der Dozent für politische Ökonomie am Institut Leipzig sagt zu mir, ich habe da noch einen Lenin von dem Maler Heisig zu Hause, aber wo soll ich denn den aufhängen? Eine kleine Zeichnung, sie gefällt mir, aber wenn ich die ins Wohnzimmer hänge, da bringt ja keiner mehr einen Ton raus. Ich sage, hängen Sie den doch in die Küche, über den Frühstückstisch. Er sagt, in die Küche? Ich kann doch Lenin nicht in die Küche hängen. Eine Woche später, bei der nächsten Stunde nimmt mich der Dozent beiseite und sagt verschwörerisch, ich habe den Lenin in die Küche gehängt. Im Mittelteil des Buches sind einige Interviews, die Ronald selber gemacht hat. Und eins davon, da befragt er sich sozusagen selber. Ronald, möchtest du gern in der DDR leben? Ja. Warum? Weil ich gelernt habe, die DDR ist richtig und die BRD ist falsch. Biografischer Zufall. Also ich will weg und ich will nicht nur weg. Ich glaube, alle Leute wollen hier weg, sondern ich will auch noch in die DDR. Was ist der Unterschied zwischen der DDR und der BRD, Ronald? Die BRD ist hektisch, diesig, grau, schnell, oberflächlich. Naja, das will ich gar nicht sagen. Jeder ist so oberflächlich, wie er kann. Aber ungenau, leicht abzulenken, unkonzentriert. Damit meine ich nicht nur die einzelnen Personen, die sind das in hohem Maße, aber auch jede Art von Kultur. Die U-Bahn, die Straßen, das ist alles zum nicht genau hingucken. Und in der DDR sind die Leute ruhiger, freundlicher, offener, ernsthafter, gelassener, meckern mehr. Das Interessante übrigens an der BRD und der DDR ist, es ist in Wirklichkeit umgekehrt, als wie es scheint. In der DDR meckern sie alle ununterbrochen. Sie sind immer aktiv, immer sagen sie, das und das ist unglaublich und unmöglich und absolut furchtbar. Und wenn das und das sich nicht auf der Stelle ändert, dann schlage ich hier alles kurz und klein. Und dann machen sie das auch. Und dann ändert es sich. Und natürlich ändert es sich nicht oft genug. Und ich will das gar nicht verkleinern. Und natürlich ist das sehr anstrengend, aber auch gesünder. Und es ist richtig. Es ist richtig zu meckern, denn die Welt ist ja zu meckern. Ronald, was kannst du hier machen, was du drüben nicht machen kannst? Ich kann die bürgerlichen Zeitungen lesen. Ich kann das TS-Journal kriegen, wenn ich weiß, wo ich es kriege, und kann mir die wirklich beeindruckenden Sorgen der Transsexuellen anhören, mühselig abgetippt und fotokopiert, ganz verhärmt und mickrig. Aber das gibt es. Es gibt viele Formen von Öffentlichkeit, die es eigentlich nicht gibt. Und aber auch die offiziellen Formen, etwa der Stern, haben eine Qualität. Wenn ich beim Zahnarzt bin, dann blättere ich die Zeitungen durch und sehe, wie die absolute Mehrzahl an Zeitungen nur verdummt, also faschistoid ist. Aber es gibt eben auch auf einer Massenbasis, wie beim Spiegel oder beim Stern, dieses Bereitstellen von Einzelheiten. In aller Brutalität, in aller Schärfe, in aller Widersprüchlichkeit werden einander widersprechende, einander aufhebende, einander überschreiende Einzelheiten zur Verfügung gestellt. Und der Leser legt die Zeitung weg und denkt, man kann nichts tun. Es passiert überhaupt keine Einordnung. Und so ist das eine besonders ergiebige Form der Verdummung. Man kann nichts damit anfangen. Also ich halte die Kommunistische Tageszeitung hier wirklich ja für einen Idiotenhaufen. Aber sie macht eben das Gegenteil. Sie stellt überhaupt gar keine Einzelheiten zur Verfügung. Sie macht immer große Zusammenhänge, und zwar immer und immer und immer, dass man es schon nicht mehr hören kann. Wenn die DDR also sowas wie einen Stern machen würde, würde sie sofort einen Riesenvorsprung kriegen vor den bürgerlichen Medien, weil sie denen natürlich überlegen ist. Sie weiß es nur offenbar nicht, oder sie traut sich nicht. Was kannst du in der DDR machen, was du hier nicht machen kannst? Naja, diese Einzelheiten fallen weg. Ich bin gezwungen, mich auf die großen Weltprozesse zu stützen. Man liest die Zeitung auf eine bestimmte Art und Weise, wie man hier die Zeitung auf eine bestimmte Art und Weise liest. Man entschlüsselt sie auf eine bestimmte Art und Weise. Viel fehlt einem. Man fühlt sich oft abgeschnitten, aber man kennt die großen Zusammenhänge. Also man wird niemanden in der DDR finden, der denkt, dass die Contras in Nicaragua eine Volksbefreiungsbewegung sind. Und zwar aufgrund von richtigen und zutreffenden Informationen. Ich denke, das macht diese Ruhe. Ich kann hier Klopstock lesen. Ich lese ja hier Klopstock. Aber es ist was anderes dort, es da zu tun und größer zu leben. Da wird jede Lektüre anders, jedes Gespräch. Man selbst wird bedeutender und also wird der Alltag unbedeutender. Und das möchte ich. Jetzt interviewt der Ronald einen Matthias. Matthias, möchtest du gern in der DDR leben? In der DDR leben, um Himmels Willen. Warum nicht? Ich will nach Amsterdam fahren, immer. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte nur in den Osten und müsste ständig Soljanka essen, das wäre ja zu schrecklich. Und das Gefühl, dass da anstelle von politischer Macht so eine bürokratische Macht ist, wo ich noch nicht einmal mehr die Illusion haben kann, ich wäre ein Stückchen frei. Hier kann ich diese Illusion haben und die ist mir das wert. Naja, wenn ich es recht überlege, ist es ja wurscht. Vom Reisen abgesehen, das ist ein gradueller Unterschied, aber ansonsten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich als Schreiber mit dem, was ich zu arbeiten habe, da besser zu Rande käme, ökonomisch gesehen. Dass ich nicht unter so Zwängen wäre. Aber diese Illusion, die ist mir so wichtig. Also mir selber ein bisschen Tralala vorzumachen, das ist Kapitalismus. Und deswegen ist der Kapitalismus gut. Matthias, was kann man hier machen und drüben nicht? Eine Ablenkung. Du kannst dich hier mit allem betüddeln, du kannst ein Flitterleben haben, wenn du willst. Und das lenkt dich halt von bestimmten Dingen ab. Und das ist nötig, das braucht der Mensch. Und wenn er sich immer mit Substanz beschäftigen muss und mit dem Wesentlichen, ich glaube, dann wird man depressiv. Matthias, kannst du dir etwas vorstellen, was man drüben machen kann und hier nicht? Ich stelle mir vor, dass die Leute in ihrem privaten Umgang freundlicher miteinander sind, sich ernsthafter umeinander kümmern, wenn es sowas geben würde wie Persönlichkeit, wie Charakter und dass sowas vielleicht eher möglich wäre. Eben wegen des fehlenden Tralalas, dann bist du ja auf dich zurückgeworfen und wenn du auf dich zurückgeworfen bist, dann musst du dich entscheiden, bist du jetzt ein Schwein oder bist du ein guter Mensch? Ein Schwein kannst du aber nur sein, wenn du gut ausgehen kannst und alles. Ein Schwein in einer Ordentlichkeit, in einer Sauberkeit, das gibt's ja nicht. Ein Schwein kann nicht früh schlafen gehen, musste aber drüben, eigentlich. Von daher muss man da nur ein guter Mensch werden und das ist eine furchtbare Idee. Matthias, was ist der Unterschied zwischen der BRD und der DDR? Die DDR ist ungeil und die BRD ist geil. Also wenn ich rübergehe, die Männer, die sind alle so hässlich, irgendwie sind sie noch gedrungener als hier. Also hier sind die Männer ja auch furchtbar hässlich, aber noch mehr. Also ich habe immer die Vorstellung, die Haut von den Männern fühlt sich da an wie so eine gerupfte Gans. Und die BRD ist amerikanisch. Und weil Schönheit eine amerikanische Erfindung ist, deshalb gibt es hier diese schöne Schönheit, die außen ist, nicht die, die von innen kommt. Ja, hier gibt es schöne Haut und wahrscheinlich gibt es hier schöne Haut und da schöne Seelen. Eine ausnehmend gut gekleidete Dame in der Feinschmeckerabteilung des KaDeWe West-Berlin. Mit ihrer ebenso gut gekleideten Begleiterin steuert sie quer durch die auf Anatoli Rybakows Kinder vom Arbat zu, hält es über den Kopf und ruft, war 20 Jahre verboten. Nimmt es wieder runter, blättert unschlüssig darin, legt es zurück, nimmt es dann doch und bezahlt. Das Buch ist teuer. Ich kann es mir nicht leisten. Diese Frau interessiert sich doch einen Scheißdreck für die Kinder von irgendwem. Nein, man hat ihr mitgeteilt, dieses Buch war 20 Jahre verboten und jetzt muss sie es eben kaufen. Lesen wird sie es nicht, darauf wette ich meinen rechten Hohn. Es sei denn, und alles deutet darauf hin, das Zeug ist so hochromantisch, dass ihr entsprechend die eine oder andere Träne runterkullern wird. Als ich nach Leipzig gehe, die Reaktionen. Leipzig ist unbekannt, das ist das Erste. Mehrere verwechseln es mit Dresden, versprechen sich andauernd. Einer fragt, warum gehst du nicht in eine Großstadt? Alle, das muss ich sagen, alle wollen wissen, warum ich dahin gehe. Aber keiner hört zu, wenn ich antworte. Ich werde, nachdem ich 8 Jahre in derselben Stadt gelebt habe wie er, dem Filmemacher Rosa von Braunheim vorgestellt. Du studierst in Leipzig, fragt er. Ich sag ja. Er sagt, muss man da nicht immer SED-Hymnen schreiben? Der Autor Josef Winkler lebt über ein Jahr in West-Berlin. Ich erzähle, dass ich oft rüberfahre ins Theater und er sagt, da spielen Sie doch bloß Brecht. Es gibt eine Frau, die heißt Frau Balsen. Es ist die Besitzerin der Kekse. Einmal sitzt sie mit Peter Lilienthal am Tisch. Es ist die Rede von der Weimarer Republik. Und Peter Lilienthal, der Filmemacher, sagt zu ihr, Thälmann hat ja damals schon gesagt, wer Hitler wählt, wählt Krieg. Ach, sagt da Frau Balsen, hat er das damals schon gesagt? Sie sind nicht böse, Sie sind nur blöd. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da ging ich mit Günther Ahmend, der Sozialkritiker, der als erster gesagt hat, Bier ist eine Droge, da ging ich mit Günther Ahmend ein Bügeleisen kaufen. Wir betraten in der aufgeräumtesten Stimmung das Hamburger Geschäft 1000 Töpfe und ließen uns die ungefähr 35 verschiedenen Bügeleisen vorführen. Eine Galerie. Nach einem längeren Schweigen straffte Günther Ahmend seine Schultern und fragte die mehr als gelangweilt guckende Verkäuferin, wo liegen denn die Unterschiede zwischen diesen 35 Bügeleisen? Daraufhin zeigte die Verkäuferin ebenso gelangweilt wie bisher auf eins in der langen Reihe und sagte, dies hier ist aus der Zone. Na denn daraufhin, sagte Günther Ahmend freudig, dann nehmen wir doch das. Ich schwöre es, viel später in der Zukunft stehe ich eines Sonntagnachmittags am Telegrammschalter der Hauptpost von Leipzig. Die Sonne scheint rot in die Halle. Das junge Ding hinter dem Schalter schimpft mit mir. Ich antworte. Der junge Mann rechts von mir lacht darüber. Ich sehe auf sein Telegramm und es ist, ich schwöre es, ein Telegramm an Annette im Notaufnahmelager Gießen, Zimmer 21. Und ich lese das Telegramm des jungen Mannes und es lautet, ich schwöre es, komm zurück, es ist nicht zu spät. Jetzt noch mal so ein paar kleine Alltagsbeobachtungen in der DDR als Westdeutscher. Die einfachste Art, die Ureinwohner zutraulich zu machen, ist natürlich so zu tun, als habe man die gleichen Sorgen wie sie. Ununterbrochen müssen dringend Dinge besorgt werden. Ununterbrochen können dringendste Dinge nicht besorgt werden. Ununterbrochen lässt die Qualität der Thermoskannenverschlüsse zu wünschen übrig. Sie tut es wirklich. Ununterbrochen gibt es gerade diese eine Nummer, diese einen Zeitschrift nicht zu kaufen, auf die es einem gerade jetzt ankommt. Nun gibt es Leute, die verweigern sich dem. Der anhaltende Misserfolg von Peter Hacks ist einfach darauf zurückzuführen, dass Peter Hacks Dinge für unwichtig erklärt. Offenbar ist es ein Angriff auf das Allerinnerste, wenn man jemandem in einer Warteschlange sagt, das, wofür er da anstehe, sei ein Blödsinn. Das will man nicht hören, da wird man ganz böse. Im Buchladen ein Kinderbuch von André Müller. Eine Zeit später fällt mir ein, dass ich es kaufen möchte. Ich erkundige mich nach ihm, 2,5 Meter von dem Ort entfernt, an dem ich es zuletzt sah. Die Verkäuferin an meiner Hand ist vollkommen ratlos. André Müller. André Müller soll ein Buch geschrieben haben, ein Buch für Kinder. Was machen wir denn da? Ja, wir können durch die Regale gehen und suchen, sage ich. Aber es steht nicht mehr im Regal. Es steht nicht mehr im Regal. Ja, wo könnte es denn noch sein? Vielleicht in einem Katalog? Katalog, ja. Wie groß war denn das Buch? Wie groß? Naja, so ungefähr. Ja, so ungefähr, so vielleicht ein Stückchen höher. So, ja, so ungefähr. Ah, da muss ich mal nachgucken. Nee, hier in dieser Kartei steht es nicht. Wir hatten mal ein Buch von einem Müller über Fräsmaschinen. Ein sehr schönes Buch. Aber das war es wohl nicht. Nein, das war es nicht. André Müller, ein Kinderbuch. So groß ungefähr. Tja, dann weiß ich auch nicht. Bei dieser Gelegenheit entdecke ich ein Buch, bei dem ich mich stark bezwingen muss, ist nicht einzig und allein wegen seines unüberbietbaren Titels zu kaufen. Franz Kafka, Die Verwandlung und andere Tiergeschichten. Ich betrete eine Buchhandlung und frage, gibt es trotz aller ästhetischen Einwände gegen es bei Ihnen, das Buch Langsamer, knirschender Morgen von Volker Braun zu kaufen? Antwort, wir warten auch schon. Frage, wann aber wird es soweit sein? Antwort, ja, es ist ja angekündigt. Frage, also bis bald? Antwort, also bis bald. Ich betrete einen Tag später dieselbe Buchhandlung und frage, gibt es trotz aller weiterhin bestehenden ästhetischen Einwände gegen es bei Ihnen, das Buch Langsamer, knirschender Morgen von Volker Braun zu kaufen? Antwort, das hatten wir gestern. Das ist das Wundertütenprinzip. Dieselbe Buchhandlung Jahrhunderte später. Ich, der Sherlock Holmes der Buchhandlung, schleiche auf Zehenspitzen zu einem an der hinteren Wand befindlichen Vorhang. Unendlich langsam blicke ich aus schmalen Augen nach rechts und links, hebe zeitlupenartig meinen Arm und zack, hinter dem Vorhang befinden sich verschlossene Kartons. Was, richte ich mich auf und frage streng die schüchtern herbeigeeilten Verkäuferinnen, was verbergen diese Kartons? Eine zitternde, winzig kleine Verkäuferin wagt sich hervor und stammelt, Bücher. Ich frage streng, weshalb sind sie nicht ausgepackt und an mich verkauft worden? Die Nebelgebilde verschwinden, meine Sinne werden klar und neben mir steht eine 3 Meter hohe Buchhändlerin und sagt pampig, weil wir keinen Platz für neue Bücher haben. Das Wundertütenprinzip. Der liebe Gott der DDR hat vor allem eine Sperre gestellt. Der liebe Gott der DDR hat vor alles eine Sperre gestellt, um etwa zu dem unglaublichen, muskulösen Trainer vorzudringen, der im postmodernen Bowling Center Leipzigs den Kraftsport ermöglicht. Leider raffe ich mich nur 3-mal auf und natürlich ist nicht nur der Trainer bei diesem Training unglaublich. Davor also gilt es, den Einlasser davon zu überzeugen, dass er einen einlassen soll. Das ist nicht einfach. Man stellt sich vor die postmoderne durchsichtige Tür des postmodernen durchsichtigen Bowling Centers, drückt sich also die Nase platt an der Scheibe, wie quasi ein kleines dickbäuchiges Afrikanerkind mit riesigen Augen, und irgendwann sieht einen der junge Mann auch, der hier den Einlass organisiert. Guckt einen ein bisschen an durch die Scheibe, ruhig, überlegt, ob er kommen soll, überlegt nochmal und irgendwann kommt er dann. Er kommt zur Tür und schließt sie auf. An dieser Stelle nun sollte man sich seine Worte auf das Genaueste zurechtgelegt haben. Ist ein Satz zu lang, wird er unterbrochen. Bricht der Satz nicht kurz und prägnant ein möglichst überschaubares Anliegen zur Sprache, dann schließt dieser junge Mann die Tür wieder zu. Ich habe den Einlasser gesehen, wie er zu einem großen, schweren Mann, der sein Vater hätte sein können, auf dessen Begehr, das Bowling Center zu betreten, nämlich bloß mal um zu gucken, habe ich also diesen Einlasser sagen hören, aber 10 Minuten, keine mehr, wie man so zu Kindern sagt, zu kleinen Kindern. Wenn ein Plattenverkäufer viele Platten verkauft, bekommt er eine hohe Prämie. Wenn der Plattenverkäufer sehr viele Platten verkauft, bekommt er auch eine Prämie, gleich hoch. Wenn der Plattenverkäufer erst viele Platten verkauft, weil sehr viele da sind und dann keine mehr, weil keine mehr da sind, bekommt er erst eine hohe Prämie und dann keine mehr. Er wird also versuchen, die Platten gleichmäßig abzurechnen. Der Plattenverkäufer wird hinter seinem Tresen stehen und, ehe wir unsere Frage ganz gestellt haben, den Kopf schütteln. Ob ich 30 Platten verkaufe oder 3000, das macht den Kohl hier auch nicht fett. In Vorbereitung auf meine Institutsprüfung an politischer Ökonomie lese ich auch ein Lehrheft über das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus. Das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus allerdings ist in diesem Lehrheft nicht zu finden. Ich blättere zurück, ich blättere vor. Wo steht das? Schließlich finde ich, nicht einmal hervorgerufen oder deutlich gemacht, den folgenden Satz. Das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus hat die immer bessere Befriedigung der wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen und die allseitige Entwicklung des Menschen der sozialistischen Gesellschaft durch die ständige Entwicklung und Vervollkommnung der Produktion auf der Grundlage der fortgeschrittenen Wissenschaft und Technik und der ständigen Steigerung der Arbeitsproduktivität zum Ziel. Übrigens, wer im Deutschen Theater war, weiß, wie wunderbar der Schauspieler diesen Satz zerpflückt hat. Schon alleine deshalb lohnt sich das Stück. Ist unglaublich. Ich kenne übrigens jemanden, der diesen Satz auswendig kann. Ich habe schon überlegt, ihn zu entführen und als Jahrmarktsattraktion im Westen vorzuführen. Nein, im Ernst, das ist doch kein Gesetz. Das ist ein frommer Wunsch. Der übersetzt einfach heißt, es wird alles immer besser, aber doch kein Gesellschaftsgesetz im marxischen Sinne. Ich erzähle diese Erfahrung auf einem Geburtstag in der Hauptstadt, eine Runde von gestandenen Genossen, und ich ernte mit ihr bei ihnen eine wellenartige Heiterkeit, eine Art Freude an Mythologie. Geht in Leipzig eine Gruppe von Kindergartenkindern durch den Wald, zeigt die Kindergärtnerin auf ein Eichhörnchen und sagt, na, liebe Kinder, was haben wir denn da? Meldet sich Klein Fritzchen und sagt, also erstmal würde ich ja sagen, das ist ein Eichhörnchen. Aber wie ich den Laden hier kenne, ist das wieder Lenin oder wer? Es gibt eine einfache Probe. Frage jemanden nach seinem Ideal und frage ihn nach der Wirklichkeit. Wenn er beginnt, sein Ideal zu besingen, geht es los. Wenn er über die Wirklichkeit lamentiert, vergiss ihn. Das ist übrigens ein Satz, den ich in Schulklassen, ich bin als Zeitzeugin unterwegs, weil ich ja Hälfte oder ein Drittel meines Lebens im Westen und ja, also auch beides kennengelernt habe. Und dann frage ich die Schüler immer, ja, ich lese nochmal, es gibt eine einfache Probe. Frage jemanden nach seinem Ideal und frage ihn nach der Wirklichkeit. Wenn er beginnt, sein Ideal zu besingen, geht es los. Und wenn er über die Wirklichkeit lamentiert, vergiss ihn. Und ich lasse sie dann erzählen, was sie unter Lamentieren verstehen. Und um die Sache kurz zu machen, natürlich klagen muss man. Das sage ich den Schülern auch und das ist logisch. Wenn ich ungerecht behandelt werde, muss ich klagen, logisch. Aber nicht lamentieren, also nicht verfallen, alles scheiße und immer nur klagen und immer nur, ne? Das ist lamentieren. Also ein Ziel haben, ein Ideal haben und dann geht's los, sagt Ronald. Natürlich haben Menschen das Recht zu klagen, aber es ist doch so ein Jammer, wie viele Leute vom Fernseher versauern, ja, und nur noch lamentieren und überhaupt sich nicht mehr beteiligen. Das ist in meinen Klassen immer eine schöne Grundlage zum Diskutieren. Ich trage Lenin am Revers und vermutlich halten mich 49% der Leute in Leipzig für verrückt. Weitere 49% für einen Punk, der Rest ist meine Hoffnung.
Toll.
Die folgenden Fragen und Statements wurden nachgesprochen. Ronald hat in der Biografie über dich geschrieben, dass du 1989 schon nach Magdeburg zurückgezogen bist. Es wird beschrieben, du kamst in die Wohnung, die gerade frei wurde, und die dort Wohnenden saßen auf ihren Koffern, um in den Westen zu gehen. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
das war eine absurde Situation. Ich habe also 88 den Antrag gestellt in der Ausländerbehörde in der DDR, dass ich wiederkommen möchte. Und das hat sich so ein Jahr hingezogen und so bin ich eben auch erst am 1. Oktober 89 angekommen und 6 Wochen später ist die Grenze geöffnet. Da war also wieder alles ganz anders als, ja. Ja, man hat mir eine Wohnung zugewiesen und ich komme da an und die sitzen wirklich buchstäblich auf gepackten Koffern. Und ich frage, sie ziehen also aus. Ja, sagen sie, wir haben Ausreiseantrag gestellt. Und wir wollen nach Kassel. Und woher kommen Sie denn? Ich sage, ich komme aus Hamburg. Es war wirklich, ne, es war im Grunde Kabarett, ja, wirklich. Es war unglaublich. Also, wir haben uns angeguckt, beide, und man weiß in solchen Momenten nicht, sollst du lachen oder weinen. Es war schon komisch. Ja, das war schon komisch. Ja, und dann waren das 2 Räume, und ich wusste, dass man in der DDR pro Kopf eben durch den Wohnungsmangel nur ein Zimmer bekommt, hatte in Hamburg meine 70 Quadratmeter Möbel so reduziert, weil ich wusste, ich kriege nur eine kleine Wohnung. Und dann waren das 2 Räume und ich bin dann gleich wieder hin und habe gesagt, ich traue mich meinen Arbeitskollegen gar nicht zu sagen, dass ich eine 2-Raum-Wohnung bekommen habe. Also ich will nicht bevorzugt werden, nur weil ich jetzt aus dem Westen gekommen bin. Da sagt sie, nee, Frau Scherne, komm mal ganz ruhig. Das war nämlich der Sommer, wo ja über Prag und über Ungarn schon so viele abgehauen waren und da konnte ich mir eine Wohnung aussuchen. Ne? Waren so viele leere Wohnungen.
Was denkst du, wie wäre Ronald politisch drauf gewesen, wenn er in der DDR aufgewachsen wäre? Wäre er auch in der DDR Kommunist geworden oder hätte er sich gegen das System gestellt?
Ja, siehst du, und das ist genau der Punkt. Wir können nur spekulieren. Ne? Also ich gehe mal davon aus, aber wir können es ja nicht beweisen. Es ist eine Frage eigentlich in die Luft gestellt. Und natürlich habe ich mich diese Fragen, besonders am Anfang, als wir so ganz umsonst sozusagen im Westen waren und ich nicht zurück konnte, ich wäre sicherlich wegen Republikflucht in den Knast gekommen, Ronald ins Kinderheim und weiß ich was. Natürlich habe ich mich da oft gefragt, wie wäre mein Kind aufgewachsen, wenn wir in der DDR geblieben wären. Aber ich habe mir irgendwann diese Frage nicht mehr gestellt. Und natürlich habe ich mich auch mit Ronald selber darüber unterhalten. Was meinst du, wie es uns gehen würde? Ich behaupte, ich bin Kommunist geblieben und ich denke, er ist als Kind so aufgewachsen, dass er aus meiner Sicht die richtige Einstellung hatte. Und ich glaube einfach, die hätte er nicht verloren. Auch nicht nach diesem Anschluss. Also er war auf keinen Fall irgendein Wendehals oder so. Und nie ein Opportunist, das sieht man ja. Der Pfeiffer, der Institutsleiter in Leipzig, hätte sehr gern gehabt, dass Tagin L. In Leipzig in der Öffentlichkeit besprochen werden kann, dass es da rausgekommen wäre. Und leider konnten sie es eben nicht aushalten, wenn in einem Rutsch Nina Hagen und Honecker in einem Satz genannt werden. Oder es steht auch hier auf irgendeiner Seite, die DDR nervt. Ja, das konnte eben nicht sein, das durfte man nicht sagen. Ne? Und trotzdem ist er rübergegangen, hat während des Studiums beschlossen, da zu bleiben. Kam eines Tages zu mir nach Hamburg und sagte so und so. Ich sage, ich auch. Also wir haben unabhängig voneinander den Antrag gestellt, weil ich habe früher immer gedacht, solange er noch Kind und Schüler ist, Student ist und finanziell da von mir noch abhängig ist, gehe ich nicht. Ich gehe aber, wenn er sich selber versorgen kann. Ne? Und als ich wusste, er hat dann einen Beruf, wenn er zurückkommt. Man hatte ja vorgesehen, dass er Redakteur wird bei der Wahrheit. Das war die SEW-Zeitung in West-Berlin, was er nicht gerne gemacht hätte. Aber da wusste ich und deshalb habe ich auch einen Antrag gestellt und bin ihm auch rübergegangen. Das war jetzt der Anfang der Frage. Ach so, wie er sich entwickelt hätte, ja. Also ich behaupte einfach, da wäre nichts dazwischen gekommen. Und sicherlich hätten wir durch viele Dinge, die in der DDR nicht gut gelaufen sind, sicherlich uns mehr Ärger gehabt. Na klar, es sieht sich immer aus der Ferne etwas besser an, als wenn man da lebt.
Aber da er nun 3 Jahre lang da gelebt hat und jeden Scheiß erlebt hat, ein bisschen habe ich ja vorgelesen, und er trotzdem sagt, ich gehe dahin, weil das ist ein Land, da lohnt es sich, was draus zu machen. Das ist ein Experiment und ich will einfach dabei sein. Und so habe ich auch gedacht. Ne? Und er wusste genau, dass er nicht veröffentlicht wird. Das muss man sich mal vorstellen. Er will Schreiber sein, er will Schriftsteller sein und weiß genau, er wird da nicht veröffentlicht. Und da finde ich, Peter Hax hat mal so ein tolles Wort gesagt. Er hat mal gesagt, ich beiße doch lieber in einen sauren Apfel als in einen faulen. Ja, ich finde das grandios, diesen Ausspruch. Der Kapitalismus ist faul, der verfault, der ist sehr stark, leider, ja. Verdammt nochmal ist der stark, aber auf Dauer hält er nicht durch. Also, ja, und dann haben wir uns gesagt, dann gehen wir doch lieber in ein Land, wo du noch eine Zukunft sehen kannst, ne? Wo du weißt, da kann was draus werden, bei allem Scheiß, ne? Und darum glaubt bloß nicht alles, was manche Leute erzählen. Glaubt auch nicht den sogenannten Betonkommunisten. Das sind für mich Leute, die die DDR so verherrlichen. Sie lassen kein schlechtes Wort zu. Und sie jubeln alles hoch und das ist nicht in Ordnung. Das geht nicht. Die haben immer noch drauf, keine Fehlerdiskussion. Ne? Und dass es diese Fehlerdiskussion nicht gegeben hat, das war in die Scheiße. Wenn es vorgekommen ist, dass so ein Junge auf der Oberschule im besoffenen Zustand die DDR-Fahne runterreißt und er deshalb von der Schule fliegt, Leute, das kann man doch nicht machen. Mit dem Jungen muss man reden, da muss man fragen, was hast du dir dabei gedacht? Meinetwegen soll er irgendwas, Strafarbeit oder keine Ahnung, aber doch nicht von der Schule werfen. So einen Jungen muss man doch ernst nehmen. Und das ist eben das Blöde, ne? Das ist eben wirklich blöd gelaufen. Das darf nicht nochmal vorkommen.
Hast du von Ronalds Krankheit gar nichts mitbekommen? Er hat über seine eigene Krankheit so gut wie gar nichts geschrieben, aber über AIDS sich sehr viel geäußert und recherchiert. Wie hast du das erlebt in der Zeit?
Er hat ja mal einen Dr. Jäger in München interviewt, der eine AIDS-Station geleitet hat. Das ist veröffentlicht bei Frings, glaube ich, Dimension AIDS oder so. Ja, hat das kaum jemandem gesagt. Also es wussten wohl nur 2, 3 Leute, dass er sich infiziert hat, weil er war kein Mensch, der seine Krankheit in den Mittelpunkt stellen wollte. Und mir hat das auch nicht gesagt. Also ich bin mit dem Tod konfrontiert und wusste vorher nichts. Und ich kann heute ruhig darüber reden. Das war am Anfang, habe ich auf diese Frage nicht geantwortet. Aber es ist eben so, er hat es beschlossen und man kann jetzt spekulieren, warum er das gemacht hat. Also ich denke einfach, ich bilde mir ein, dass er mich auch auf eine gewisse Weise schonen wollte. Andererseits kannte er mich auch. Ich bin ja mal so eine Gluckenmutter gewesen. Also ich wäre dann wahrscheinlich andauernd unter, geht's dir denn gut? Und ich glaube, davor wollte er sich schützen. Und ich habe in Legende, das Buch hat er 4 Wochen vor seinem Tod erst fertig bekommen. Und da habe ich, als ich das gelesen habe, einen Satz gefunden. Und ich behaupte einfach, den hat er für mich geschrieben. Und der Satz heißt, man soll den Schmerz nicht teilen. Mitgeteilter Schmerz schmerzt umso mehr. Als ich ihn gesehen habe im Sommer, ich habe ihn also ein Vierteljahr etwa vor seinem Tod im Sommer gesehen und da sah er sehr schlecht aus. Er hatte dünne Haare und war irgendwie blasser als sonst. Man war immer ein bisschen kränklicher Typ, auch als Kind. Er hat sich alle Krankheiten aufgeladen und hatte so eine Immunschwäche eigentlich leider immer. Und da habe ich gedacht, das ist eine Folge seines perforierten Blinddarms. Also der hatte einen durchbrochenen Blinddarm im Frühjahr und da kann man ja drauf gehen. Ne? Wenn der Blinddarm platzt und die Soße läuft in den Bauch, da weiß ich als Krankenschwester, da hast du kaum eine Chance. Und dass er das überstanden hat, das ist wirklich ein Wunder. Und darauf habe ich sein schlechtes Aussehen zurückgeführt. Ne?
Ich habe gehört, Ronald hatte auch Kontakt zu Gisela Elsner und hat versucht, sie vom Selbstmord abzuhalten. Ist das wahr?
Also die haben sich kennengelernt anlässlich einer Lesung in Hannover. Also Gisela Elsner hat in Hannover gelesen. Und da war Ronald und dann haben sie sich auch persönlich kennengelernt. Und man kann sagen, die beiden waren befreundet. Und der Film, den ihr Sohn Oskar Röhler gemacht hat, Die Unberührbare, da gibt es diese Szene, dass der Ronald am Telefon sie abhalten will. Aber ich glaube, das ist Film. Das glaube ich nicht. Denn so deutlich hat sie das trotz ihres widersprüchlichen Lebens nicht ausgedrückt. Also Ronald wusste, dass sie labil ist, aber so weit ging das nicht. Ja, politisch, na, die standen sich schon, in der Grundidee waren sie sich schon einig. Ne? Und ich habe sie auch mal kennengelernt. Ja.
Wie hat sich Ronald politisiert?
Es gibt eine Begebenheit, die ich in dem Interview erzähle, Irene Binz, die Frau im Kofferraum. Das war tatsächlich so, dass Ronald etwa 3 Jahre alt war und wir noch in Magdeburg lebten, bis er 6 war. Und wir in der Straßenbahn fuhren. Und in der DDR gab es überall, oder nicht überall, aber sehr viele Transparente, auf denen so Sachen standen, die einen schon manchmal gar nichts mehr gesagt haben, weil sie teilweise dann so allgemein und so platt waren. Da stand eben auf einem Transparent, so an der Mauer, auf einem großen Schild, wir arbeiten alle für den Sozialismus oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und Ronald fragt, was steht denn da? Und ich habe schon gemerkt, wie alle in der Straßenbahn so eine Ohren kriechten und dachten, oh, wie erzählt die jetzt dem, was wird sie jetzt dem Jungen sagen? Und dann habe ich das vorgelesen und Ronald fragt natürlich, was ist ein Sozialismus? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ja, was sagt man so einem 3-4-jährigen Kind? Ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war, aber so in dem Dreh. Im Sozialismus gibt es keine armen Leute, jeder hat zu essen und jeder darf lernen und jeder hat die Chance, dass er aus seinem Leben was machen kann. Na, da fand den Sozialismus auch gut. Ne? Also ich war sicherlich die erste Person in seinem Leben, die so eine Art ja, Vorbild war, wie man als Mutter, da kannst du ja sonst was erzählen, ein Kind hat noch nicht viel, hat ja keine Erfahrung. Wenn ich, wie in dem einen Stück, was ich vorgelesen habe, es ist ein biografischer Zufall. Wenn ich in einer, weiß ich was, Familie groß werde, dann bin ich so geprägt, wie die Familie ist. Die ersten Jahre sind Prägung durch die Eltern, da kann man nichts dafür. Nur was ich eben toll finde, dass eben er nicht von der Linie abgewichen ist. Er hat in der Schule, er ist dann im Westen eingeschult und hat, das habe ich auch schon öfter erzählt, im Erdkundeunterricht sollten sie Länder und Hauptstädte aufzählen. Und dann kamen eben Frankreich, Paris, England, London und so weiter. Und Ronald meldet sich und sagt, DDR, Berlin. Und wisst ihr, was der Lehrer gesagt hat? Nur werden wir hier nicht politisch. Und der kommt nach Hause und sagt, Mutti, ja, sag, natürlich hast du recht. Natürlich gibt's die DDR. Aber das war eben Anfang der 70er, da immer noch Ostzone und immer abfällig, kalter Krieg, ne? Immer Hetze. Und wir waren die aus dem Osten und ich habe mich nie verleugnet. Und vielleicht hat ihn das auch gestärkt, dass ich mich nicht verleugnet habe. Aber er hat sich von solchen Sachen nicht von der Idee abbringen lassen. Und noch eine Story kann ich erzählen. Sein Vater ist während der Zeit, er im Westen war, hat sich zum Nazi entwickelt. Wenn ich das vorher gewusst hätte, also da wäre ich mit Sicherheit nicht rüber. Ne? Dann hätte ich irgendwo einen anderen Mann kennengelernt und hätte meine weiteren Kinder gekriegt oder so, aber das habe ich nicht gewusst. Und wir hatten 2-3 Mal hat der Vater uns besucht, weil er zum Geburtstag von Ronald kommen wollte. Und
Jedenfalls kriegte Ronald eines Tages Post von seinem Vater, ein großer Umschlag. Er macht den auf und da kommt die Zeitschrift der Wikingerjugend, diese Nazi-Jugendzeitschrift. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe gedacht, mein Herz bleibt stehen, wenn der jetzt darauf abgefahren wäre. Der war 12, das war 1972. Er ist in sein Zimmer gegangen und ich habe da gesessen. Ich habe gedacht, Mutter, mach jetzt keinen Fehler, ja? Wenn der jetzt kommt und er findet da irgendwas gut, denn bloß nicht, also Geduld, du kriegst das irgendwann hin. Und ich war aufgeregt, könnt ihr euch vorstellen. Mein Sohn kommt zurück, hat alles wieder eingetütet und zeigt mir den Brief und in dem Brief steht, Herr Vater, diese Art Literatur ist nicht die meine, Sohn. Ist das stark mit 12?
Ja,
das ist doch, wow, das ist wirklich, das hätte doch passieren können, dass ein Kind abfährt da drauf. Ne? Und dann kannst du als kommunistische Mutter auch nichts mehr machen. Also es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen. Der hat früh schon lernen müssen, ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Nicht nur einmal so wegen der politischen Haltung ist er ewig angefeindet worden. Und dann auch noch schwul. Ne? Auch noch. Also da habe ich ihn auch mal toll erlebt. Da haben wir im Schwesternhaus in Lehrte bei Hannover haben wir immer so Flurflecken gemacht. Jeder hat einen Stuhl auf den Flur mit rausgebracht, was zu trinken und dann haben wir da einfach gefeiert. Und da waren alle dabei, die Laborantin, der Doktor, die Frau, die sauber machte, die Schülerin und ich mittendrin und Ronald. Und Ronald war 16. Und wir sitzen da so mit 20 Leuten ungefähr und da sagt die eine Stationsschwester, Ronald, guck mal, wie findest du das, wenn ich jetzt die Christel küssen würde? Und da sagt Ronald, mach doch. Das fand ich auch stark. Ne? Und dann gab es einen Lacher, ein bisschen verlegen und so. Und dann war das Thema gegessen. Also das war auch schon stark mit 16. Der gehörte eben nicht zu den Leuten, die depressiv geworden sind und sich umgebracht haben. Was man ja nachvollziehen kann, wenn du als schwuler oder lesbisch lebende Person oder überhaupt Andersdenkende so unter Druck gesetzt wirst durch deine Umgebung, dass da Selbstmordgedanken kommen. Ich kann da keinen für verurteilen. Aber ich bin stolz darauf, ich bin froh darüber, dass er eben sich da ein Selbstbewusstsein angeschafft hat, was er beibehalten hat. Ne? Und hat sich eben auch seine Einstellung trotz, auch in Leipzig, trotz der Kommilitonen, die ihn manchmal nicht verstanden haben, er ist bei seiner Linie geblieben. Und das ist schon stark. Und das ist, glaube ich, wenn man ein Ideal hat, wenn man sagt, ich lasse mich von den kleinen Dingen nicht unterkriegen. Ne? So wie Hacks, was ich vorgelesen habe. Gut, wenn man jemandem sagt, das ist doch aber gar nicht wichtig, ob du jetzt die Bananen nur Weihnachten kriegst und die andere Zeit nicht. Ist natürlich gewagt, sowas zu sagen, klar. Aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, wir haben eben Weihnachten Bananen gehabt, wenn sie reif waren. Und nicht die auf dem Schiff und so. Und ich weiß noch, als ich meine erste Arbeitsstelle und ein paar Wochen später ging die Grenze auf und meine Kollegen sind natürlich alle erstmal nach Braunschweig, das war die nächste Stadt von Magdeburg, und sie wiedergekommen sind und dann geschwärmt haben. Ich weiß noch, wie der eine Schüler sagte, Frau Schernikau, ich habe keinen einzigen Obdachlosen gesehen. Ja, da frage ich mich, was ist da im Unterricht erzählt worden? Ist denen erzählt worden, dass an jeder Ecke drei sitzen? Das ist also dieses Bild, was man so im Unterricht vermittelt bekommen hat, im Staatsbürgerkundeunterricht in der DDR, das war sicherlich so dieses Schwarz-Weiß-Malen. Ne? Noch ein Beispiel, haben wir noch Zeit? Ein Beispiel noch. Mein Neffe, der war etwa 15 oder 16 und wir sind wieder mal zu Besuch in Magdeburg bei meiner Schwester und der Sohn erzählt folgende Geschichte. Er hat einen neuen Lehrer bekommen in Staatsbürgerkunde, Gegenwartskunde oder wie auch immer das heißt.
Und der neue Lehrer ist reingekommen und hat gesagt, so, ich bin neu und ich möchte euch gerne kennenlernen. Nehmt mal einen Zettel raus und schreibt mal auf, was finde ich am Sozialismus gut? Die haben aber vom Leder gezogen. Ja, die haben alles, ja, und das ist wunderbar und das ist toll und das und das. Und die hatten alle eine 6 am nächsten Tag. Eine 5. In der DDR geht es nur bis 5. Und der Jan erzählt mir, wir waren alle empört. Und haben sie gesagt, also wir haben doch so wie immer, wir haben doch das wie immer aufgeschrieben. Ja, sagt der Lehrer, bei mir nicht. Ich will wirklich wissen, was ihr am Sozialismus gut findet. So eine Lehrer hätten wir mehr gebraucht. Ja, solche hätten wir mehr gebraucht. Und dann durften sie wirklich, er sagte, ihr kriegt keine schlechte Note, wenn ihr was gegen den Sozialismus sagt. Sondern dann haben wir doch eine Möglichkeit, darüber zu reden. Ja, das war doch ein toller Lehrer. Sowas gab es auch.
Aber selten.
Aber eben leider, das war ja das Blöde, zu selten. Ja.
Ich habe Anfang der 90er Jahre die Tage in L gelesen, in einer Zeit, in der die DDR von allen Seiten verdammt wurde. Da habe ich gedacht, das ist ein Bruder im Herzen. Das war genau mein Denken.
Ja, wie du sagst, Bruder im Herzen, ne? So. Und wir wissen eben genau, es ist ein schwerer Weg, eine bessere Gesellschaft zu etablieren, und wir müssen mit der Niederlage klarkommen. Es ist eine Niederlage, das ist nun mal so. Das ist Geschichte, aber das muss ja nicht dabei bleiben.
Ich erinnere mich, dass Ronald einen Satz geschrieben hat, es gibt kein Unglück in der DDR, aber die Menschen wissen das nicht.
Das ist natürlich ein Satz. Ich kenne verschiedene Leute, denen er das auch gesagt hat. Wisst ihr eigentlich, wie gut es euch geht? Wenn aber jemand in der DDR lebt und der hat gerade eine schlechte Phase und dann gibt's irgendwas nicht, und ist es natürlich, da hat er auch böse Antworten bekommen, ne? Also Unverständnis. Und Ronald war immer, er bleibt dabei, sagt, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Und ich muss sagen, er würde sich heute auch freuen über Leute, die nach 25 Jahren Beitritt oder Anschluss heute manchmal sagen, ich bin ja eine rote Socke. Also ich habe Kollegen aus meinem ersten DDR-Leben, also vor 66, mit denen ich als Krankenschwester zusammengearbeitet habe und als Unterrichtsschwester, die Mitläufer waren. Die wären nie abgehauen aus der DDR, aber sie haben auch nichts dafür getan. Sie waren einfach, ging ihnen gut und haben sich wohlgefühlt und gut, dann ärgert man sich mal, aber sie wären nie abgehauen und wären auch nie aufmüpfen, waren auch nicht in gewisser, diese Opportunisten auch nicht, nicht nach dem Mund geredet, gar nicht. Und so eine Leute treffe ich in den letzten Jahren immer öfter, dass die sagen, Ellen, ich wusste gar nicht, jetzt, ich bin ja eine rote Socke. Weil die jetzt erst begreifen, was sie verloren haben. Man weiß oft erst hinterher, was man hatte. Das ist im Persönlichen so und im Großen auch. Und was eine meiner schmerzlichsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben ist, dass man Erfahrungen nicht weitergeben kann. Du kannst nur sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, aber der andere wird nicht deshalb das nicht tun. Der muss die Erfahrung selber machen. Das ist eine ganz schmerzliche Erkenntnis für mich gewesen. Ich habe dir doch gesagt, das geht schlecht. Ja. Die Menschen müssen es ausprobieren. Das ist wohl in der Natur der, weiß ich nicht. Die müssen selber erleben den Rückschlag. Und so gibt es heute viele alte DDRler in meinem Alter, die sagen, wenn ich das damals begriffen hätte, was wir da eigentlich machen, Mensch, da hätte ich mich doch engagiert. Aber wir haben so in dem Trott gelebt, ne? Das war alles prima. Jeder hat eine Arbeit gehabt, jeder hat eine Lehrstelle gekriegt. Das hat man gar nicht geschätzt. Das begreift man erst im Verlust, ja? Es ist scheiße, dass das so läuft. Man kann das anscheinend nicht, es geht nicht anders. Ich sage immer, ihr habt, oder wir alle haben damals im Unterricht die Theorie von Marx und Lenin, haben wir gehabt. Und jetzt sind wir im Praktikum. Und es gab eben schlechte Staatsbürgerkundelehrer, waren eben nicht leider nicht alle so wie der, von dem ich erzählt habe, die den Stoff eben so trocken rübergebracht haben, ne? Also da fehlte so die Begeisterung. Und neulich erzählte mir eine ehemalige Schülerin, die nun inzwischen auch schon in Rente ist, die ich wieder getroffen habe, und da sagte sie, weißt du, diese Rotlichtbestrahlung war so furchtbar. Ich sage, was ist denn das? Ja, so einmal im Monat Parteiversammlung, und da konnten auch Nichtparteiliche hingehen. Teilweise wurden sie sogar mehr oder weniger dazu gezwungen, was auch Blödsinn ist. Entweder es ist ein Parteilehrjahr oder nicht. Sagt sie, und wir haben bloß nach unten geguckt und auf die Uhr, dass das mal zu Ende ist, weil das Gesabble da vorne war immer dasselbe. So, das ist doch furchtbar. Damit kriegt man keine Leute für die Idee interessiert, ne? Da geht das hier rein und da raus, und ja, ja, Sozialismus ist gut, ja. Ja, aber was es eigentlich ist, kapieren eben viele jetzt erst.
Abgesehen davon, dass es schwierig ist, mit in Nazi-Deutschland sozialisierten Menschen einen sozialistischen Staat aufzubauen, muss auch gesagt werden, dass in der DDR Fehler gemacht worden sind. Es wurde versäumt, eine Beteiligung der Menschen an der Entwicklung des Sozialismus zu ermöglichen. Ich kenne auch Menschen, die in der DDR unter harten Strafen gelitten haben und zum Beispiel nicht die Ausbildung machen konnten, die sie wollten. Kritik war vielfach nicht zugelassen.
Ja, ich kann nur sagen, ich bin 9 Jahre alt gewesen, als der Krieg vorbei war. Und die Entnazifizierung hat in der DDR ja besser geklappt. Da führt ja kein Argument dran vorbei. Das ist richtig, ne? Ja. Und bei uns waren plötzlich wenig Lehrer da, weil die, die in der Partei waren, in der NSDAP, die sind abgehauen, weil sie ihre Stelle verloren haben. Und jetzt mussten junge Lehrer ja gefunden werden und neue Lehrer gefunden werden. Und es gab eben damals auch das Wort Neulehrer. Und ich werde nie vergessen, dass ein Lehrer, der Anfang 20 war, wir waren mit 9, ich war 3., 4. Klasse, und war ja noch ein paar Jahre älter als wir. Und der hat nebenbei Pädagogik studiert, hat sich als Freiwilliger gemeldet, dass er den Lehrerberuf toll findet. Und war immer nur so ein paar Lektionen weiter wahrscheinlich als das, was er uns beizubringen hatte. Und er hat oft so die Zeit ausgefüllt mit Geschichten erzählen. Ja? Und das war natürlich für uns spannend. Und ich weiß noch, wie wir gerade mit dem Herrn Seidel diskutiert haben, der sagt, ich weiß auch nicht, was Sozialismus ist. Wir sollen das jetzt hier einführen. Aber es wusste ja keine Sau, was das eigentlich ist. Da hat ein Land eine Chance, das zu machen. Die Sowjetunion als Sieger kann natürlich bestimmen, das ist logisch. Derjenige, der siegt, kann sagen, wo es lang geht. So wie der Ami der große Bruder für den Westen war, war halt die Sowjetunion für uns der große Bruder. Und da wurde hier wie drüben das gemacht, was der Sieger sagt. Und das kam denen natürlich zugute oder entgegen, die im KZ sich geschworen haben, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, gibt diesen berühmten Buchenwald-Schwur. Und die waren schon in der Weimarer Republik, waren die schon im Gefängnis und waren von der kommunistischen Idee beflügelt oder waren überzeugt. Und jetzt haben sie die Gelegenheit, das umzusetzen, aber ohne Erfahrung. Wie soll man das machen? Und dass man dann sehr streng ist und sehr so eine Machtsicherung entwickelt, die dann auf den Einzelnen nicht gerade positiv wirkt, ja, dass man eben dies nicht darf und das nicht darf, und wenn du das sagst, bist du schlecht. Es soll keine Entschuldigung sein, es ist einfach ein Erklärungsversuch, warum waren sie so streng, warum haben sie so wenig reisen lassen, was sich dann später so ein bisschen lockerte. Es wären die meisten wiedergekommen, ne? Da wäre ein Teil da geblieben, gut. Aber das sind so Dinge, ich habe das mal so sehr simpel, mal an einem Beispiel, Beispiele hinken ja immer, und ich sage es trotzdem nochmal, wenn eine Mutter ihr erstes Kind kriegt, das ist so besorgt um das Kind, das darf, mach dies nicht und die Hände waschen und pass auf und nicht auf die Straße, beim dritten Kind guckt die schon gar nicht mehr hin, das wächst nebenbei groß. Und so, ne, vorausgesetzt ist Beispiele hinken, aber so stelle ich mir das vor. Das ist die erste Gelegenheit, eine sozialistische Idee umzusetzen. Und da ist man eben besonders anfällig und besonders streng, weil Die Realität war ja da, es wurde sofort der RIAS eingeriffen und es war wirklich Sabotagegeschichten liefen da. Also da musste man aufpassen, das bisschen, was man jetzt hatte, so zu schützen und zu bewahren, dass man eben zu streng mit sich und den anderen umgegangen ist. Ja, das ist einfach so ein Erklärungsversuch. Ja. Und das meine ich, der nächste Versuch, das ist dann wie beim zweiten Kind, da ist man nicht mehr so ängstlich, da weiß man dann schon ein bisschen was. Und das ist dann ja, wird es vielleicht nicht mehr erleben, macht ja nichts. Gibt ja noch Leute, die nach mir leben. Ich danke nochmal, dass ich hier war. Applaus